Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Warum passiert sowas immer mir? Oder ich kann doch sowieso nichts dran ändern. Es gibt Menschen, die sich sehr schnell als Opfer fühlen, die sich oft als ohnmächtig, als machtlos oder ängstlich erleben und auf andere vielleicht passiv oder apathisch wirken. Vielleicht kennt ihr einen solchen Menschen. Oder aber ihr habt euch gerade selbst ertappt. Erlernte Hilflosigkeit nennen Psychologen so ein Verhalten und Erleben. Wir klären heute, was erlernte Hilflosigkeit ist, woher sie kommt und wie man sich aus ihren Fängen herauswindet. Das hier ist Nevermind, der Psychologie-Podcast von Business Insider. Hi, ich bin Fanny.
Und ich bin Dermann.
Heute geht es um die erlernte Hilflosigkeit, wie sie entsteht und was ihr dagegen tun könnt. Falls euch das Konzept erlernte Hilflosigkeit ein bisschen bekannt vorkommt, wir haben sie schon einmal erwähnt in einer früheren Folge und haben uns dann vorgenommen, nochmal ein bisschen ausführlicher dazu zu sprechen. Das Konzept ist ein feststehender Begriff für Psychologen und wird ganz viel verwendet, vor allen Dingen zur Erklärung, wie Depressionen entstehen. Also machen wir erstmal die Definition. Was ist erlernte Hilflosigkeit? Psychologen verstehen darunter eine ganz persönliche Überzeugung, dass man selbst nicht die Fähigkeit hat, die eigenen Lebensumstände oder die eigene Situation zu verändern und sich trotzdem dafür selbst verantwortlich fühlt. Mhm. Kommt in der Regel aus negativen Erfahrungen heraus, die man dann generalisiert hat. Da gehen wir gleich noch mal ein bisschen tiefer rein. Aber erstmal ist es ein Begriff, der erklärt, wie Depressionen entstehen können und aber auch so eine kleine Handreiche dafür gibt, wie man sich daraus befreien kann.
Als du davon gesprochen hast, Fanny, dass wir diese Folge für heute machen, habe ich mich so ein bisschen selbst ertappt, wie du es auch schon im Intro gesagt hast. Bei mir kam aber direkt der Gedanke an Weltschmerz. Also es gibt gerade ja auch in der Welt wieder so eine Phase, wo viele das Gefühl haben, so ein bisschen ohnmächtig zu sein. Man fällt dann schon schnell in eine Lage, ich bin zu klein, um wirklich was zu verändern. Das passiert alles, ich bin sehr hilflos. Da habe ich mich ertappt, heißt das, ich leide auch unter erlernter Hilflosigkeit oder gibt es da nochmal einen Unterschied?
Ja, gute Frage. Es gibt einen Unterschied, der besteht darin, dass wenn draußen in der Welt Dinge passieren, die die ganze Nation betreffen, dann ist mein Einfluss ja tatsächlich recht klein. Ich kann zwar da auch Dinge machen, demonstrieren beispielsweise, aber da ist mein Wirkungsgrad ja tatsächlich begrenzt. Mhm. Dieses Konzept erlernte Hilflosigkeit bezieht sich darauf, dass es eigentlich eine Illusion ist. Das heißt, Menschen fühlen sich hilflos in einer eher sehr persönlichen Situationen, zum Beispiel einen Job, den sie hassen, den sie aber nicht kündigen oder nicht verlassen, weil sie der Überzeugung sind, sie können eh nichts bewirken oder der nächste Job wäre genauso schrecklich. Also ein Gebäude aus einem sehr fatalistischen Denken, der im Kern immer beinhaltet, ich bin machtlos, ich bin ohnmächtig, ich kann nichts bewirken, ich kann nichts verändern an meiner Situation und trotzdem bin ich schuld daran. Und das erklärt so ein bisschen, warum das so ein Teufelskreis ist, aus dem man selbst nicht mehr rauskommt, wenn man einmal drin ist. Das heißt also, Menschen, die unter erlernter Hilflosigkeit leiden, die haben wirklich Schwierigkeiten damit, überhaupt zu erkennen, wann sie etwas tun können und wann sie tatsächlich hilflos sind. So, aber wie ist man darauf überhaupt gekommen? Es ist ja ein relativ komplexes Konstrukt, finde ich, das einen ganz einfachen Ursprung hat, in einem sehr einfachen Experiment, was ein bisschen grausam ist. Das würde man so heute, glaube ich, nicht mehr machen. Mhm. Aber das war Ende der 60er, Anfang der 70er, als Tierexperimente in so einem Rahmen noch möglich waren. Da haben Psychologen um Martin Seligman, das ist ein US-amerikanischer Psychologe, der auch die positive Psychologie als Strömung mitbegründet hat später, der hat Experimente mit Hunden gemacht. Und er hat sie in so kleine Käfige gesetzt, Shutterboxes nannte er die, und hat diesen Hunden Elektroschocks verabreicht. Mhm. Und er hat das in verschiedenen Gruppen gemacht. Das heißt, bestimmte Hunde haben gelernt, dass sie sich nicht wehren können. Und eine andere Gruppe von Hunden hat gelernt, dass sie dem durchaus entkommen können. Zum Beispiel, indem sie in eine andere Ecke des Käfigs gehen oder über so eine kleine Hürde springen. Da gab es verschiedene Setups. Und was er gesehen hat nach diesem Experiment in einer zweiten Nachfolgesituation, war, dass die Hunde, die im ersten Schritt gelernt hatten, sie können ohnehin nichts ausrichten, es danach gar nicht mehr versucht haben. Mhm. Auch wenn sie sich dann in einer neuen Box hätten befreien können. Also auch in einem anderen Setting, andere Bedingungen, saßen sie weiterhin da und haben diese Elektroschocks ertragen, obwohl sie es nicht hätten müssen. Das war das Setup dieses Tierexperiments und das ist der Ursprung der erlernten Hilflosigkeit.
Okay, natürlich ein sehr grausames Experiment, würden wir heute hoffentlich nicht mehr so tun. Was es aber ja sagt, ist, man kann das wirklich beibringen, also man kann das wirklich lernen. Jetzt hat das ja bei den Tieren funktioniert, bei den Hunden. Wie hat man das dann beim Menschen beobachtet?
Genau, also wie kommt man jetzt von Hunden zum Menschen? Weil bei denen kann man die Experimente natürlich nicht machen.
Ja, ich hoffe.
Hat man abgewandelte Experimente durchgeführt, zum Beispiel mit Lärm, also Lautstärke kann man das machen. Man kann auch so kognitive Stressoren, nennt man das dann, einsetzen. Also Menschen einfach enorm unter Stress setzen zum Beispiel und dann schauen, winden sie sich daraus, wenn es ihnen zu viel sind oder ertragen sie es einfach. Und man hat aber diesen Effekt auch genauso bei Menschen beobachtet. Das heißt, wer wiederholt oder sehr starke Erfahrungen gemacht hat, dass er oder sie seine Situation nicht verändern kann, der tendiert dazu, das später auch gar nicht erst zu versuchen. Mit einem großen Aber, und da liegt, finde ich, auch eine Chance, weil das ist bei diesen Experimenten beim Menschen sofort aufgefallen, während bei den Hunden das sehr eindeutig war, dass die in ihrer Ecke saßen und ja, man würde von außen sagen, depressiv, passiv erduldet haben, was ihnen angetan wurde, gab es in den ersten Experimenten bei Menschen schon eine sehr große Varianz. Also das heißt, Menschen reagieren sehr, sehr unterschiedlich auf genau diese Situation. Sie erleben das Gleiche, es gibt aber Menschen, die dann eben wie die Hunde im Experiment relativ schnell aufgeben, relativ schnell passiv und apathisch werden. Und es gibt Menschen, die bei denen das nicht so leicht geht. Okay. Die sehr festhalten daran, dass sie durchaus etwas bewirken können, die zum Teil sehr trotzig werden und es immer und immer wieder versuchen. Und warum ich sage, das ist eine Chance. Es zeigt natürlich, dass Menschen sehr wohl in der Lage sind, dieses Konzept der erlernten Hilflosigkeit abzustreifen oder es gar nicht für sich anzunehmen.
Okay, aber jetzt vielleicht die Frage, woran kann man das erkennen? Weil ich habe ja auch zu Beginn gesagt, ich habe das zum Beispiel eher in eine andere Richtung verstanden. Das heißt, woran kann man jetzt konkret ausmachen, für alle da draußen, die jetzt zuhören, ob sie auch oder wir auch unter dieser erlernten Hilflosigkeit leiden?
Das würde man wahrscheinlich unterschiedlich beantworten, je nachdem, ob man selbst betroffen ist oder ob man von draußen drauf guckt auf jemanden, den das betrifft. Ganz häufig ist es so, dass Menschen, die von außen drauf gucken, sagen würden, das ist jemand, der immer jammert. Oder das ist jemand, der ständig in so einer Opferrolle hängt und da irgendwie nicht rauskommt, was auch für alle anderen drumherum irgendwann sehr anstrengend wird. Ich glaube, das ist das, was man beschreiben würde von außen, kombiniert mit einer relativen, ja, so phlegmatisch vielleicht, antriebslos. Also Menschen, die so ein bisschen schwer auch in Gang kommen. Stehen bleiben, da wo sie sind, Veränderungen nicht mögen und auch Menschen, wo man so gemeinhin sagen würde, er oder sie wirkt so ein bisschen depressiv. Nach innen fühlt sich das zwar ähnlich an, aber hat nochmal ein bisschen andere Facetten. Oft haben Menschen, die unter erlernter Hilflosigkeit leiden, erhebliche Schwierigkeiten, sich zu motivieren zu irgendetwas, also aufzuraffen, fühlen sich eben auch sehr antriebslos. Sie haben auch oft Schlafprobleme, weiß man aus der Forschung. Okay. Also haben Probleme, zur Ruhe zu kommen, abzuschalten und auch die Immunabwehr leidet darunter. Also Menschen, die erlernte Hilflosigkeit so verinnerlicht haben, tendieren zu Infekten zum Beispiel mehr als andere. Es gibt aber auch so ganz typische Denkstrukturen. Ich hatte im Intro dazu zwei Sätze, nämlich ich kann ja sowieso nichts dran ändern oder warum passiert das immer mir?
Ja.
Beide beinhalten ja als Kernelement, dass einem etwas zustößt oder geschieht und dass man selber nicht als Akteur darin handelt. Und genau das zeigt sich eben im Denken bei Menschen, die unter erlernter Hilflosigkeit leiden. Das heißt, sie sehen sich zum einen selber als Hauptproblem, also sie nehmen das komplett zu sich. Und da sie das Hauptproblem sind, aber das Gefühl haben, keinen Einfluss nehmen zu können, ist das Problem im Grunde auch unveränderbar. Also sie sind in einer miserablen Situation und werden da auch bleiben.
Aber wie so vieles, was wir hier im Podcast besprechen, hat das bestimmt auch seinen Ursprung irgendwo in einer Kernerinnerung oder in der Kindheit oder vielleicht irgendwo anders. Was sind denn so typische Auslöser dafür, dass Menschen eher dazu tendieren, erlernt, hilflos zu sein.
Ganz häufig sind es Erfahrungen wie Gewalterfahrungen in der Familie, um jetzt mal vom Schlimmsten auszugehen. Es reicht aber auch sowas wie ein äußerst autoritärer Erziehungsstil. Mhm. Also wenn ich als Kind immer wieder die Erfahrung mache, ich kann tatsächlich, egal wie oft ich protestiere oder sage, ich möchte aber gern was anderes aufs Brot haben und das passiert nicht, dann ist das über die Zeit natürlich auch ein generalisiertes, verinnerlichtes Schema, dass ich kann zwar versuchen, was zu sagen oder was zu ändern, es passiert aber ohnehin nicht. Eine Sache, die noch dazu kommt, die vielleicht nicht so offensichtlich ist, sind Verlusterfahrungen, also auch sowas wie eine sehr unschöne Scheidung der Eltern. Auch da fühlen sich ja Kinder schnell sehr verantwortlich dafür und fühlen sich auch schuldig, was den Eltern immer sehr unangenehm ist und was viele versuchen zu vermeiden und sagen, du bist ja gar nicht schuld. Was aber drinsteckt in diesem sich schuldig fühlen, ist, dass man zumindest, wenn man schuld daran ist, dann kann man ja was ändern.
Yeah.
Und das versuchen Kinder auch. Und wenn sie aber merken, es hat keine Wirkung, die Eltern streiten sich trotzdem immer oder egal, wie man sich jetzt verhält, es wird immer über den anderen Elternteil geschimpft, wenn man da ist.
Yeah.
Auch solche Erfahrungen können dazu beitragen, dass man irgendwann resigniert, also es hat immer ein Element von Resignation in sich und sich ohnmächtig fühlt.
Ja, das war nämlich auch das Erste, woran ich gedacht hatte. Also gerade das mit dem autoritären Erziehungsstil. Weil ich glaube, das ist, spricht sehr bildlich, dieses Experiment mit den Hunden. Es wurde eine Grenze gesetzt. Also der Käfig fungiert in dem Moment im Experiment als Grenze. Eltern haben die Verantwortung für ihre Kinder, im besten Fall, und stecken damit sehr jung sehr viele Grenzen. Das ist okay, das darfst du nicht. Komm nicht zu spät nach Hause. Und irgendwann ist es so, egal was man tut, man muss sich den Eltern stellen. Und natürlich gibt es ein paar Rebellen und die dehnen dann die Grenze hier und da. Aber oft ist es natürlich so, dass man sehr schnell sehr viele Grenzen bekommt. Jetzt gibt es Eltern, die sind sehr autoritär. Das heißt, da darf wirklich nichts an dieser Grenze vorbeigehen. Und das kann einem dann im Erwachsenenalter mal beibringen. Man tut ja dann Leute schnell in die Position der Eltern.
Mhm.
Die neuen Chefs zum Beispiel fungieren dann schnell als irgendwie so Papa-Rolle oder lösen dieses Autoritäre wieder in einem aus. Und dann geht man in das gewohnte Verhaltensmuster zurück. Und damit kommt man natürlich aber nie aus diesen Mustern raus.
Ja, und ob man die hat, kann man ja sehr gut testen, weil man es sehr schnell merkt in solchen Übertragungssituationen, wie du es jetzt genannt hast, aber auch mit den Eltern selbst. Es fällt ja vielen Menschen unheimlich schwer, auch als Erwachsene noch dem eigenen Vater oder der eigenen Mutter zu widersprechen, wenn sie ihre Kindheit durch die Erfahrung gemacht haben, dass das schwierig ist, dass das Streit gibt, dass es sowieso nichts ändert. Also guck da mal hin in die Richtung, da gibt es oft so ein paar Anzeichen.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Families have a lot going on. Let Ollie help manage the mental load with new cognitive health supplements for everyone 4 and up, like delicious Ollie Focus Pops or Ollie Mellow Pops for kids. And for parents, try 3 new Brainy Chews to help you focus, chill out, or get energized. Find these cognitive health buddies for the whole fam at Ollie.com. That's Olly.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
An dieser Stelle des Podcasts würden wir, Fanny, normalerweise jetzt gucken, was kann man dagegen tun.
Mhm.
Und ich habe mich mal so ein bisschen schlau gemacht vor der Folge und mir ist ein Zitat eingefallen vom, ich glaube es war vom Dalai Lama, und das sagt, falls du glaubst, dass du zu klein bist, um etwas zu bewirken, dann versuche doch mal zu schlafen, wenn eine Mücke im Raum ist. Und an den Spruch muss ich immer denken, wenn man sich ein bisschen hilflos fühlt.
Ich muss jetzt wirklich lachen, weil ich eine Mücke im Zimmer hatte. Die erste Mücke des Sommers vor ein paar Tagen. Und die Mücken können durchaus etwas ausrichten. Das kann ich bestätigen. Es war extrem nervig.
Und was hast, aber dann ist doch ein perfektes Beispiel. Was hast du in dem Moment gemacht?
Ich habe sie getötet.
Okay, was ziehen wir denn daraus, wenn wir sagen, du bist aufgewacht und hast sie getötet? Wie kann man das jetzt übertragen auf unsere, was kann man dagegen tun?
Naja, das heißt natürlich, dass diese winzig kleine Mücke, der ich im Alltag wahrscheinlich überhaupt keine Beachtung geschenkt hätte, ich hätte sie wahrscheinlich nicht mal gesehen, die aber auf ihre Art und Weise mir sehr klar gemacht hat, dass sie ein Anliegen hat, was leider nicht übereinstimmte mit dem, was ich in dem Moment wollte. Nein, aber sie hat mich natürlich dazu gebracht, etwas zu tun.
Mhm.
Das heißt, sie hat einen ziemlich großen Wirkungskreis entfaltet für so ein kleines Tier.
Ja.
Genau. Deswegen danke für das Bild mit der Mücke. Daran werde ich jetzt auf jeden Fall immer denken und ihr wahrscheinlich auch den ganzen Sommer hindurch. Ja, also das Wichtigste, wenn man weiß, dass man unter dieser erlernten Hilflosigkeit leidet, ist, sich bewusst zu machen, dass es eine Illusion ist, weil man genau das eben nicht verankert hat im Denken, im Fühlen und im Erleben. Und es muss eigentlich auf diesen drei Etagen, nenne ich es jetzt mal, ankommen. Also man muss das fühlen, dass man einen Einfluss hat. Man muss es erleben können. Also man muss Erfahrungen machen, die einem zeigen, ich kann durchaus etwas bewirken. Und es muss sich in den Gedanken, also in dieser Denkstruktur verändern, die ja, das hatten wir vorhin besprochen, ziemlich festgefahren sein kann. Und vielleicht immer, wenn ihr euch bei solchen Sätzen ertappt, wie, warum passiert das immer nur mir? Ich kann ja sowieso nichts dran ändern. Vielleicht geht ihr das mal durch und sucht euch diese Sätze raus. Oder ihr bittet auch Menschen, die euch gern mögen und die euch nahestehen, dass sie euch sagen, wenn ihnen wieder so Sätze an euch auffallen. Und schreibt euch die auf. Weil dieses Erkennen und dann einmal dazwischen zu gehen im Verstand und zu sagen, das ist eine Illusion, das stimmt nicht. Ich habe das so gelernt, aber es ist nicht. Die Wirklichkeit ist der erste und wichtigste Schritt. Und es reicht nicht, das einmal zu machen, man muss das wirklich üben, weil es eben fundamental in diese Denkstruktur eingreift und man die langfristig verändern muss.
Wenn aber unsere Freunde uns jetzt zum Beispiel nicht fragen, hey, sag mir doch Bescheid, wenn du es bei mir merkst, uns fällt das aber sehr stark auf. Wie kann man das denn einfühlsam bei seinen Freunden und Freundinnen platzieren, wenn man sagt, hey, irgendwie neigst du schon wieder dazu, in diese Hilflosigkeit zu fallen? Ich glaube, du kannst das daran ändern. Wie könnte man das angehen?
Ja, gerade wenn es Menschen sind, die man gern hat und mit denen man ein gutes Vertrauensverhältnis hat, können die einem extrem dabei helfen, das zu durchbrechen, glaube ich. Der erste Schritt ist, nicht zu helfen. Menschen haben so einen natürlichen Impuls, wenn jemand in der Opferrolle steckt oder sich darin fühlt und das auch so kommuniziert, man möchte gerne helfen. Das heißt, für Außenstehende, wenn ihr diesen Impuls merkt bei euch, oh Gott, der oder die Arme, wie kann ich denn da bloß helfen?
Ja.
Vorsicht. Oft ist die beste Hilfe, nicht zu helfen, sondern denjenigen zu bestärken, dass er das sehr wohl alleine oder sie alleine in den Griff bekommt. Gerade bei Familie und Freunden, finde ich, kann man das immer gut umgehen, indem man, das kann man ja sehr liebevoll machen, sowas sagt wie, weiß ich nicht, also nehmen wir mal das Beispiel, der Job ist schrecklich und jedes Mal, wenn man sich mit demjenigen trifft, der unter der erlernten Hilflosigkeit leidet, muss man sich anhören, wie schrecklich der Job ist. Aber er oder sie kündigt nicht oder ändert nichts. Dann kann man zum Beispiel sehr liebevoll sagen, du, ich höre dir total gerne zu, wie schlimm das ist, nachdem du probiert hast, was dagegen zu machen. Aber erst danach.
Okay. Das heißt, man geht ganz klar in eine, ich sag mal vorsichtig, Forderung und sagt, ich bin da, aber unter, also dann setzt man selber so ein bisschen eine Grenze und sagt, unter den und den Umständen bin ich bereit, weiter da zu sein, aber nicht, wenn sich das die ganze Zeit wiederholt.
Richtig, weil das reine Zuhören ist keine Hilfe und ich finde, als guter Freund oder als gute Freundin beispielsweise kann man da sehr wohl sagen, warte mal, jede Woche höre ich mir das an und da reden wir ja teilweise von Stunden. Da ist ja wirklich ein Leidensdruck dahinter.
Total.
Es ist auch nicht leicht, ja, zu sagen, das möchte ich mir nicht mehr anhören. Aber man fühlt als Zuhörer ja oft, dass es nichts bringt. Es bringt den Menschen nicht voran und einen selbst auch nicht und ist am Ende für beide Seiten irgendwie frustrierend. Insofern finde ich da diese Grenze einmal zu setzen, zu sagen, du, ich höre mir das total gerne an, wenn ich weiß, dass das wirklich so ist. Im Moment habe ich meine Zweifel, ob das stimmt, dass du nichts machen kannst. Das ist jedenfalls meine Taktik, funktioniert bisher ganz gut.
Klingt plausibel, ja.
Also insofern können Familie, Angehörige, Freunde sehr, sehr gut dabei helfen. Und für diejenigen, die es selbst betrifft, die also sich in dieser Opferrolle wiederfinden und die wissen, wie schwierig das ist, da rauszukommen. Was da helfen kann, ist eine Technik, die man auch sehr oft in der Verhaltenstherapie dann oft anwendet, ist nämlich zu sagen, okay, in der Situation jetzt fühlt sich das so an, als käme man da nicht raus oder als kämest du da nicht raus. Lass uns mal zurückgehen zu früheren Krisen, zu früheren Schwierigkeiten und schauen, was du dort gemacht hast und ob sich da nicht was finden lässt, was vergleichbar ist, was ähnlich ist und wo du vielleicht tatsächlich etwas bewirkt hast. Also das hat nicht nur die Funktion, dass man eventuell sich ein paar Methoden nochmal holen kann, wenn man gerade in so einem Loch steckt und nicht rauskommt, sondern auch im Kopf und damit in dieser Denkstruktur zu verankern, doch, ich habe einen Einfluss, auch wenn es sich gerade nicht so anfühlt. Aber ich weiß es, es ist in meiner Erfahrung. Und auch wenn sich eure Freunde und Familie dann vielleicht nicht immer stundenlang anhören, was euch beschäftigt, aber trotzdem ist die Kommunikation ganz wichtig. Das heißt, damit ihr überhaupt diesen Realitätscheck machen könnt, ist das jetzt gerade eine Illusion, dass ich nichts bewirken kann? Oder stimmt es doch? Da könnt ihr natürlich sehr wohl euer Umfeld mit rein bitten, euch dazu unterstützen, zuzuhören und einfach kurz einen Realitätscheck zu machen. Auch das hilft, damit man sich nicht in diesen langen Schleifen im Kopf verliert. Okay, kurzes Fazit. Das Konzept der erlernten Hilflosigkeit stammt von Martin Seligmann, dem US-Psychologen. Und er hat an Hunden zeigen können, dass Tiere, die die Erfahrung gemacht haben, dass sie Schmerzen nicht abwenden können, die ihnen von außen zugefügt werden, danach sich auch nicht mehr bemühen, diesen Schmerzen zu entkommen. Und das ähnliche Prinzip gilt beim Menschen, auch wenn da die Variabilität ein bisschen größer ist, also Menschen ein bisschen unterschiedlicher reagieren. Aber wenn ihr bei euch das Gefühl habt, dass ihr oft antriebslos seid, dass ihr euch ohnmächtig fühlt, dass ihr das Gefühl habt, ich kann nichts bewirken, mir passiert nur alles, ihr euch oft in der Opferrolle gefangen fühlt, dann kann es gut sein, dass die erlernte Hilflosigkeit bei euch eine Rolle gespielt hat. Und dann hilft es, darüber haben wir jetzt am Ende nochmal gesprochen, erstens regelmäßig Reality-Checks zu machen, also sich bewusst zu machen, das ist eine Illusion, es stimmt nicht. Wenn ihr euch das selbst nicht glaubt in dem Moment, dann geht in die Vergangenheit zurück und schaut, welche Krisenherausforderungen ihr schon bewältigt habt. Und das wart ihr. Das ist euch nicht nur einfach so passiert. Und bittet Freunde und Bekannte, euch dabei zu helfen.
Das war eine weitere Folge von Nevermind. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn gerne, teilt ihn außerdem mit euren Freunden und der Familie und schickt uns auch eure Themenwünsche, entweder als Sprachnachricht an die Nummer in den Shownotes oder per Mail an podcast@businessinsider.de. Beim nächsten Mal geht es dann um das Thema ewige Probleme in Beziehungen. Wie ihr mit ihnen umgeht.